Ich bin Hundemama, ich bin versessen aufs Meer und ich schreibe vor allen Dingen Bücher, viele Bücher. Die erste Geschichte, über die wir sicherlich jetzt auch noch reden werden, über die Ozeanschwimmerin, die ist halt jetzt auch nicht so eine total fluffige Geschichte, die man einfach mal so wegschnorchelt, sondern die ist schon ein bisschen substanzieller, die ist auch ein bisschen fordernder. Also die war für mich auch beim Schreiben ziemlich fordernd aus mehreren Gründen. Da ich ja weiß, dass Menschen einfach wilde Sachen tun und sich herausfordern wollen und sowas, aber ich wollte irgendwie einen Grund haben. Also ich wollte jemanden durchmachen lassen und ich wollte jetzt aber hier keinen Bordhelden-Roman schreiben, sondern ich wollte halt einen Grund haben. Dann kam irgendwann Sophie ins Spiel.
Was treibt eine Frau dazu, die gefährlichsten Meeresstraßen der Welt zu durchschwimmen? Zug für Zug, eiskaltes Wasser, Quallen, Haie, meterhohe Wellen. Was ist ihr Antrieb? Ist es Angst, Verlust, Trauer oder Resignation? Das ist die Frage, die meine heutige Gastin in ihrem neuen Roman Die Ozeanschwimmerin stellt. Und sie stellt sie nicht leichtfertig. Moin und herzlich willkommen zu Wasserkünste. Mein Name ist Jörg von Edition Aqua und heute geht es in die Schreibstube. Und ans Meer. Und ins Meer. Mit einer Frau, hinter der eine ganze Autorinnen-WG steckt. Und sie alle lieben Wasser. Das Meer zieht sich wie ein roter Faden durch ihr gesamtes Kunstwerk, von der Kreuzfahrt-Familiengeschichte bis zur Inselromantik und den wilden Meeresstraßen. In dieser Episode von Wasserkünste spreche ich mit einer Bestseller-Autorin über die Kraft des Wassers als Sehnsuchtsort, als Prüfung und als literarisches Leitmotiv. Was bedeutet es, wenn man das Meer als seinen Glücksort bezeichnet, aber bewusst darauf verzichtet, dorthin zu ziehen? Das kläre ich mit Karin Müller, oder auch mit Charlotte. Und ich bin gespannt und freue mich auf das Gespräch und wer teilnimmt. Moin und herzlich willkommen, Karin Müller. Ich freue mich riesig, dass du meiner Einladung gefolgt bist und heute mein Gast in Wasserkünste bist. Wie geht's dir? Und ich frage trotzdem, obwohl ich weiß, wie die Antwort sein wird, warst du heute schon im oder am Wasser?
Ja, erstmal vielen Dank, lieber Jörg, für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich bei dir sein darf. Und nein, ich war unter der Dusche, aber
lass ihn nicht gelten.
Nee, aber ansonsten nein. Klares Nein. Ich war weder am noch im Wasser.
Okay. Für alle, die da draußen jetzt zuhören und vielleicht noch nicht so ganz klar sind, wer ist denn Karin Müller? Das ist für mich selber auch schon schwierig und deshalb brauche ich deine Hilfe, weil du bist ja nicht alleine. Also. Ganz kurz mal, wer ist Karin Müller und wer wohnt noch alles bei dir?
Ja, also ich bin Karin Müller, ich bin Mitte 50, ich bin Schriftstellerin, gelernte Journalistin. Ich habe auch einen Podcast, also insofern bin ich vielleicht sogar auch Podcasterin. Ich bin Hundemama, ich bin versessen aufs Meer und ich schreibe vor allen Dingen Bücher, viele Bücher. Und weil du sagtest, ich bin nicht alleine, das ist auch wahr. Ich habe eine kleine Autorinnen-WG, die in mir wohnt, was manchmal... Ich weiß es nicht, ob man es diagnostizieren könnte. Ich glaube, es ist noch nicht ganz pathologisch, aber manchmal ein bisschen wild. Ich habe nämlich mehrere Pseudonyme und weil das alles zu kompliziert war, die alle irgendwie einzeln dann immer rumturnen zu lassen, habe ich gesagt, also wir sind eine Autorinnen-WG. Das ist einfacher.
In einer WG redet man ja viel miteinander.
Ja.
Du weißt, ja. Wohin die Frage geht.
Absolut. Absolut. Die sind auch sehr meinungsstark, die Damen. Es ist auch manchmal ein bisschen anstrengend, weil es will sich ja immer eine in den Vordergrund drängeln. Und ich habe manchmal so das Gefühl, ich bin so die, wie sagt man die, ja, ich wollte jetzt Puffmutti sagen, aber das ist wirklich ein ganz falsches Bild. Nein, also ich bin hier so die Dompteurin, die diese Autorinnenstimmen so ein bisschen versucht im Zaum zu halten, dass eben nicht alle immer vorne rumturnen können, sondern dass sie immer schön nacheinander kommen. Also ich bin jetzt nicht so super multitaskingfähig, dass ich jetzt also gleichzeitig zwei Projekte von zwei unterschiedlichen Autorinnenstimmen parallel bearbeiten könnte. Also das muss immer schön der Reihe nach gehen. Und ja, als Karin Müller schreibe ich ja gar nicht mehr. Das habe ich vor vielen Jahren gemacht. Aber Karin Müller ist jetzt auch so als Name, das habe ich irgendwie früher auch nicht kapiert, das hat mir dann die diversen Verlage klar gemacht und dann auch so die Erfahrung, es ist jetzt nicht so der super marketingtauglichste Name. Ja, es ist, also ich meine, wenn jetzt noch Lieschen Müller draufstehen würde, das wäre nochmal eine, aber ich meine, viel, viel banaler geht es einfach nicht. Deswegen ist Karin Müller die Dompteurin und der Rest macht die Schreibarbeit.
Dann lass uns doch nochmal deine Mitbewohnerin kurz vorstellen. Also Ich habe das Gefühl, du hast es dir ein bisschen einfach gemacht, weil du hast ihnen allen denselben Vornamen gegeben.
Ja.
Und bei einer würde ich sagen, du hast es einfach doppelt gemoppelt. Du hast CC Ravenmiller oder Ravenmiller. Mhm. CC ist wahrscheinlich Karin Charlotte.
Nee.
Das ist, okay, das wäre jetzt für mich die Variante gewesen. Also, wir haben Karin Müller, die haben wir gerade vorgestellt. Wir haben Charlotte McGregor.
Ja. Das ist eigentlich so meine wichtigste Mitarbeiterin im Stall, sage ich mal. Das ist die, die im Moment die meisten Romane schreibt, die am effizientesten arbeitet, die auch monetär am erfolgreichsten ist. Die ist vorwiegend in Schottland unterwegs, thematisch. Da gibt's ein fiktives schottisches Dorf, das ich vor ein paar Jahren erfunden habe. Und in diesem Dorf tummeln sich jetzt inzwischen zwei Buchreihen. Oder eigentlich sind's drei, aber es ist eine romantische Kirkby-Reihe und eine kriminelle. Da gibt es nämlich auch so ein paar Krimis inzwischen. Und ja, also Charlotte McGregor ist so mein Hauptpseudonym. Mein erstes Pseudonym war Charlotte Taylor. Die ist aber eigentlich auch schon in Rente, sage ich mal. Ich glaube, da kommt jetzt auch nicht mehr wirklich viel. Das war so um 2014, 15 rum, ging das los. Da war so ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen knisterigere Liebesgeschichte. Also ein bisschen expliziter habe ich da geschrieben. Und die Geschichten, die spielten vorwiegend da so an der Westküste der USA, in L.A. und in San Francisco. Und ach, das war so ein bisschen sehr klischeebeladen mit Millionären und einer coolen Mädels-WG und so weiter. Und naja, das war eine Zeit lang ganz lustig, aber inzwischen mache ich das nicht mehr. Also Charlotte Taylor ist wirklich ein bisschen traurig gerade, weil die hat gar nichts mehr zu melden im Moment.
Die sind Rente.
Ja, die ist ja so in Frührente. Und sie ist eigentlich die coolste in der Truppe, aber die, ja, oder die jüngste, sage ich mal. Aber ja, aber sie ist trotzdem in Frührente. Und dann, als ich dann diese Schottland-Geschichten angefangen habe, dann hat dann der Verlag gesagt, ja, da müssen wir jetzt was, schreiben wir dafür einen Namen drauf. Und ich, ja, Charlotte Taylor doch, war für mich total klar. Ja, nee, es muss was Schottisches sein, sag ich. Aber Taylor ist, also ähnlich wie Müller in Deutschland, ist Taylor in Schottland oder in Großbritannien, glaube ich, der häufigste Nachname. Deswegen habe ich ja auch, ich dachte, wenn ich schon so banal bin, Karin Müller, mache ich Charlotte Taylor, ist also so gefühlt ähnlich. Und dann, nee, da muss schon ein Mac dabei sein. Ja gut, so kam dann Charlotte McGregor überhaupt ins Spiel. Und ja, also die ist jetzt im Moment einfach die aktivste.
Und dann hast du ja noch eine Charlotte, oder Charlotte, weiß ich nicht.
Charlotte Tarnowski.
Das ja, ist jetzt, ich habe das Gefühl, das ist die ernsteste.
Ja. Das ist tatsächlich die ernste bei uns im Team. Also sie ist jetzt auch nicht total bierernst, aber sie hat, sag ich mal, also sie nimmt sich schon ein bisschen anspruchsvollere Themen vor oder beziehungsweise ich finde ja immer, also ich finde das so schwierig zu unterscheiden, was ist denn jetzt anspruchsvoll und was ist banal. Und ich mag das eigentlich auch gar nicht so werten, aber sagen wir mal, die erste Geschichte, über die wir sicherlich jetzt auch noch reden werden, über die Ozeanschwimmerin, die ist halt jetzt auch nicht so eine total fluffige Geschichte, die man einfach mal so wegschnorchelt, sondern die ist schon ein bisschen substanzieller, die ist auch ein bisschen fordernder. Also die war für mich auch beim Schreiben ziemlich fordernd aus mehreren Gründen. Und ja, ist aber man kann sie trotzdem schön lesen. Also ich glaube, es ist jetzt keine schwere Lektüre in dem Sinne. Inhaltlich packt es einen manchmal so ein bisschen, aber man kann es trotzdem gut lesen.
Also ich habe ja einige Seiten davon lesen dürfen und ich finde, ich bin sehr schnell, im wahrsten Sinne des Wortes, eingetaucht und mitgeschwommen. Mhm. Das ging für mich sehr gut und wir sprechen über beide nachher gerne nochmal. Mhm. Das ist ja auch das Ziel. Jetzt haben wir aber noch eine, CC,
ja.
CC Ravenmiller.
Ja, die gehört ja nur zur Hälfte mir. Die teile ich mir, dieses Pseudonym teile ich mir mit meinem Podcast-Partner Christian Rabe, der unter anderem auch als C.A. Raven schreibt. Und deswegen haben wir Raven und Müller, also Rabe und Müller, haben wir zu Ravenmiller fusioniert. Und mein C von der Karin und Christians C von Christian, C.C. Ravenmiller. Also wir schreiben da zum Teil wirklich gemeinsam auch an Büchern, aber nutzen das Pseudonym auch einzeln. Also da steht dann halt, was weiß ich, Charlotte McGregor schreibt C.C. Ravenmiller. Und das ist so das Fantasy-Pseudonym, sage ich mal. Also da wird es dann wirklich, also ja, Drachengeschichte gibt's und Krimis mit Geistern und also ein bisschen abgefahrenere Sachen.
Wird auch alles verlinkt, kommt alles in die Shownotes. Bei der Recherche ist mir aufgefallen, am Anfang gab es bei dir noch einen Mops. Den gibt's nicht mehr. Und du, wenn ich das richtig im Kopf habe, hast du auch keinen.
Nee, ich hatte auch noch nie einen.
Wie kam es dazu, dass du einen Mops hattest oder eingebaut hast?
Ja, das war damals, das war auch eine lustige Geschichte. Damals hatte ich noch überhaupt keinen Hund. Also während des Schreibens kam dann der erste Hund dann dazu. Aber das war eine Geschichte, die habe ich mit einer Freundin den ersten Roman zusammengeschrieben. Der hieß Mopsküsse damals, aber unter dem Titel gibt's ihn gar nicht mehr. Heißt jetzt heute, lass mich jetzt nicht lügen. Also ich glaube, er heißt Hugos Affair, wie war es mit den zauberhaften Anfängen? Aber ich habe diesen Roman im Original mit meiner Freundin Micha Göbig damals geschrieben. Und der spielte in Frankfurt und wir waren beide zu dem Zeitpunkt relativ frisch in Frankfurt und haben dann überlegt, ja, was machen wir denn da für eine Geschichte? Und es musste irgendwie zwei Frauen und es musste einen Hund geben. Und dann haben wir halt überlegt, was könnte das denn so, was für ein Hund könnte es sein? Und meine Figur, die Antonella, das ist so eine ganz sportliche Triathletin und irgendwie, ja, so eine Wilde, und die erbt dann von ihrer Tante ein Haus und den Mops, und mit dem Mops kann sie eigentlich gar nichts anfangen, deswegen, ja.
Und dann nimmt die Geschichte ihren Lauf.
Dann nimmt die Geschichte ihren Lauf.
So, und was ich festgestellt habe, ist, dass nicht nur die Ozeanschwimmerin, über die wir nachher noch sprechen werden, sondern ganz viele von deinen Geschichten im oder am Meer spielen.
Ja.
Und du selber das zu deinem erklärten Rückzug oder Glücksort erkoren hast, das Meer, hast dich aber ganz bewusst dagegen entschieden, ans Meer zu ziehen.
Das war keine bewusste Entscheidung, war eine also sagen wir mal so, ich könnte ja theoretisch ja überall arbeiten. Mhm. Ich habe aber noch einen Mann, der nicht überall arbeiten kann. Also der ist hier halt stationär verankert. Deswegen, ja,
okay.
Leider nicht am Meer.
Seid ihr im Binnenland, okay. Aber die Chance gibt's ja noch. Das ist ja tatsächlich der Vorteil, den du hast. Von deiner Geschichte her, du hattest das gerade schon angedeutet, du bist Journalistin von der Ausbildung her und warst viel unterwegs und hast mir im Vorgespräch gesagt, du warst unter anderem viel auf Reisen, auf Kreuzfahrten unterwegs.
Ja.
Wie hat diese Zeit deinen Blick aufs Meer und aufs Wasser geprägt?
Ja, das war schon wirklich was ganz Besonderes. Als ich die erste Kreuzfahrt gemacht habe, da wusste ich überhaupt gar nicht, wie das für mich sein wird, weil ich kannte ansonsten Schiffi fahren war für mich, ich komme ursprünglich aus München, war für mich mal irgendwie am Starnberger See da von A nach B zu tuckern, ja. Das war so mein Ding mit Schiffern. Oder wenn ich mal in Hamburg war, dann habe ich halt mal eine Hafenrundfahrt mit einer Barkasse gemacht. Das war so, aber bis zu diesem Zeitpunkt war das so mein Schifffahrerlebnis. Und dann war ich zum ersten Mal auf so einem Kreuzfahrtschiff. Das war irgendwie um die Jahrtausendwende. Und dann dachte ich mir, dass ich gerne am Meer und auch im Meer und sowas bin, das war mir schon klar. Aber ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie das sein wird, wenn ich auf so einem Schiff im Ozean bin und nur Wasser um mich sehe und nichts anderes mehr. Da hatte ich schon irgendwie im Vorfeld, habe ich mir gedacht, das könnte schon beängstigend sein. Und das war es überhaupt nicht. Also es war wirklich das absolute Gegenteil. Das war für mich diese Momente, wenn wirklich gar nichts, man gar kein Land mehr gesehen hat, sondern nur noch Wasser, das sind die absoluten Glücksgefühle für mich. Das fand ich wunderbar. Das Thema Kreuzfahrt ist dann nochmal so ein anderes Ding, weil solange man aufs Wasser gucken kann, ist ja super. Aber wenn man sich dann umdreht, kommt auch ein bisschen aufs Schiff drauf an. Ja, das kann man und vielleicht muss man es sogar auch deutlich kritischer sehen.
Inwiefern?
Weil ich meine, grundsätzlich finde ich ja die Idee, mit einem Schiff zu reisen, wunderbar. Weil es ist so super entschleunigt. Die Schiffe sind meist so fast noch die einzigen Orte auf der Welt, wo man auch wirklich mal im digitalen Off sein kann. Weil so dieses Schiffs-WLAN ist oft sehr teuer und funktioniert dann eben auch nicht gut. Und dann ist man wirklich mal komplett aus allem raus und ist einfach nur auf dem Wasser und Freiheit, gute Luft und so weiter. Diese Riesendampfer mit irgendwie 6000 Passagieren oder sowas, das finde ich wirklich ganz fürchterlich. Also ich meine mal von dem ganzen Antrieb, den sie haben und mit dem, also die werden ja zum Teil wirklich immer noch mit Schweröl betrieben oder selbst dieser Schiffsdiesel, das ist ja alles auch nicht so richtig umweltfreundlich. Und vor allen Dingen, wenn man sich dann, hatte ich auch mal, Karibik-Kreuzfahrt auf einem Riesendampfer. Und da wurde, ich glaube, da waren wir auf Grand Cayman und da waren dann plötzlich 3 oder 4 von diesen Riesenschiffen da bei, irgendwie auf, lagen auf Rede. Und es wurden halt, diese kleine Insel wurde von irgendwie 20.000 Kreuzfahrtpassagieren irgendwie für einen halben Tag geflutet. Und es war fürchterlich. Und in Venedig, also man muss ja da gar nicht anfangen. Es ist wirklich, also ich finde es wirklich problematisch und schwierig. Aus ganz vielen Gründen.
Wieso bist du weggegangen aus dem Journalismus, also aus dem Reisejournalismus? Ich stelle mir das als, egal wie kritisch man das jetzt hinterfragt, wahrscheinlich gibt es ja auch mittlerweile ganz gute Ansätze in der Kreuzfahrtwesen, dieses so nah am Wasser zu sein, am Meer zu sein, so viel zu sehen und dann immer wieder auch was Neues zu sehen. Das macht ja doch auch, glaube ich, unglaublich viel Spaß. Also war das der Erfolg im Schreiben dann, dass du gesagt hast, okay, jetzt bleibe ich an Land und sattel um von Reisejournalismus auf Schriftstellerin? Oder was war der Beweggrund?
Also man ist natürlich, es ist natürlich toll, wenn man als Reisejournalistin arbeiten kann. In aller Regel wird man dann ja auch eingeladen und ist dann oft dann auch mit einer größeren Gruppe unterwegs. Das klingt, also ich fand das super. Als ich noch jünger war, fand ich das einfach, das war ein totaler Traum. Dann war ich halt einfach mal da 2 Tage oder dann mal 2 Wochen und hin und her und bin so durch die Welt gechattet und das war, fand ich total großartig. Man muss natürlich sagen, die wenigsten Reisejournalisten, also ich kenne fast gar keine, die fest angestellt sind. Das heißt also, man muss dann eben zusehen, wie man die Geschichten verkauft, wo man sie verkauft, in was für einem Umfang man sie verkauft. Also es ist dann natürlich einerseits super, man ist 2 Wochen auf dem Kreuzfahrtschiff, hat aber in diesen 2 Wochen eigentlich dann auch kaum ein anderes Einkommen, muss dann halt irgendwie sehen, wie gut man dann die Reportagen verkauft kriegt und so weiter. Also das fand ich dann schon immer ein bisschen schwierig auch.
Ja, du warst also freie.
Ja, ich war frei. Wie gesagt, es gibt keine festangestellten Reisejournalisten. Ich habe immer als Freie gearbeitet. Und naja, natürlich musste ich dann auch noch andere Sachen machen, also weil, wie gesagt, rein als Reisejournalist frei zu arbeiten, also damals ging's, also vor 20, 30 Jahren war das noch eher möglich, heute glaube ich, geht es überhaupt nicht mehr. Also das ist irgendwie, funktioniert gar nicht, weil einfach die Leute, also ich meine, wer liest denn noch große Reisereportagen in Tageszeitungen, ja? Also die Leute, also geht mir auch so. Ich gucke mir dann gerne irgendwelche YouTube-Videos wie an und schau mal, was da die Leute, die wirklich so echte Urlauber, die dann irgendwie tolle Dinge entdecken, was sie dann filmen, ja? Das ist irgendwie, finde ich, noch authentischer, als wenn ich weiß, da war gerade so eine Reisegruppe da, die haben nur die schönsten Dinge gesehen und schreiben dann jetzt nette Texte drüber. Und zwar so nett, dass sie beim nächsten Mal wieder eingeladen werden. Also ich reise jetzt einfach lieber privat, zahle mir alles selbst und kann dann aber, habe dann einfach meine Eindrücke so, wie ich sie habe.
Das funktioniert ja jetzt auch gut, weil du ja entsprechend auch erfolgreich geworden bist mit deinen Büchern. Es war ja wahrscheinlich auch ein relativ langer und ich könnte mir vorstellen, auch ein härterer Weg, um dorthin zu gehen. Fast all deine Geschichten spielen irgendwie am Wasser oder das Wasser hat zumindest eine wesentliche Bedeutung da drin. Und das ist ja das Narrativ meines Podcasts. Du hast du gerade schon erzählt, du hast eine deiner Mitbewohnerin von Kalifornien, ja auch relativ nah am Wasser und mit schönen Stränden verpflanzt, mehr oder weniger jetzt nach Schottland, nach England, eine Insel und wieder die alte Welt sozusagen jetzt rübergebracht. Wieso spielt Wasser da eine Rolle bei dir? Wieso spielt Wasser eine Rolle bei deinen Protagonistinnen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe tatsächlich da, also du hast mir ja deinen Fragenkatalog im Vorfeld geschickt und dann habe ich da auch wirklich lang drüber nachgedacht. Übrigens zum ersten Mal in meinem Leben, weil ich habe mir da bisher nie Gedanken gemacht. Das ist einfach so passiert. Das ist irgendwie, Wasser ist für mich wichtig. Ich liebe es, also vor allen Dingen, ich liebe eigentlich jede Form von Gewässer. Also ich mag auch Flüsse gerne. Ich bin auch gerne am Main spazieren. Ich lebe jetzt in Frankfurt. Da habe ich nur den Main. Das ist jetzt auch nicht der allertollste Fluss, aber es ist schön, am Mainufer spazieren zu gehen. Da hat man wenigstens so ein bisschen Wasser und man kann da auch mal eine ganz nette Schiffifahrt da machen. Da so, ist auch nicht aufregend, aber es ist einem irgendwie schön. Es ist Wasser da. Und ja, es bedeutet mir einfach viel. Also das ist so, es fühlt sich gut an, am Wasser zu sein, und es fühlt sich auch für gewisse Geschichten gut an, wenn sie am Wasser angesiedelt sind. Da hat man halt auch dramaturgisch noch ganz andere Möglichkeiten. Also zum Beispiel jetzt meine Kirkby-Reihe, die Schottland-Reihe, die sind zwar theoretisch nicht besonders weit weg vom Meer, aber das Meer spielt da überhaupt keine Rolle. Also da gibt's einen Bach und es gibt Loch Ness, der ist in der Nähe, und noch so ein kleiner anderer Tümpel im Dorf, der mal eine Rolle spielt. Aber das ist wirklich, ja, da bin ich komplett wasserfrei, möchte ich mal fast sagen. Aber in anderen Geschichten ist es dann halt wirklich total anders.
Wobei für mich jetzt gar nicht unbedingt ich keinen großen Unterschied machen würde zwischen Meer und Gewässern, anderen Gewässern, sondern ich finde schon, das ist wichtig, da habe ich ja auch ein paar Geschichten darüber jetzt schon in meinen Podcast-Folgen gemacht, tatsächlich über unsere Gewässer, die können uns ja sehr viel erzählen und können uns viel bringen. Da fällt mir ein, by the way, und ich ziehe diese Frage jetzt vor, weil ich finde, sie passt gerade so gut. Du hast du hast dich zurückgezogen ans Meer, um zu schreiben, um noch ein bisschen intensiver zu schreiben. Hast auch einen Podcast mit den Erfinderinnen dieser Meerschreibzeit gemacht. Ja. Den verlinke ich auch mit rein. Wieso findet das am Meer statt? Also ich meine, dann muss ja doch das Wasser irgendwas damit zu tun haben, oder ist es einfach nur schön?
Also warum das konkret am Meer stattfindet, das musst du wirklich die Macherinnen dahinter fragen. Aber das war genau für mich der Punkt, warum ich gesagt habe, ich buche mich da jetzt mal ein in dieses Schreibretreat namens Meerschreibzeit. Das findet, glaube ich, jetzt dieses Jahr zum 4. Mal in Tunesien statt. Ich war letztes Jahr zum 1. Mal dabei. Und das ist einfach wunderbar. Man ist da, es ist immer im November. Das heißt, da ist es ja hier bei uns in Deutschland nicht mehr so kuschelig. Und in Tunesien ist es da aber noch recht nett da, so an der Mittelmeerküste. Und ich fand das hat mich wirklich total beglückt. Ich saß da vormittags in diesem wunderbaren Schreibraum mit Blick aufs Meer und auf den Strand, und man hat das Meeresrauschen gehört. Jetzt finde ich jetzt ehrlich gesagt, ich bin ja so ein großer Nordsee-Fan. Ich liebe diese wahnsinnig weitläufigen, breiten Strände. Ich liebe diese starken Gezeiten. Das ist wirklich, also finde ich super. Das ist so genau mein Ding. Das ist jetzt am Mittelmeer eher so nicht so, ja. Also da ist halt das Wasser immer da und der Strand ist irgendwie, sieht immer fast gleich aus. Also das ist irgendwie okay, aber da habe ich jetzt auch nicht so Lust, da irgendwie stundenlang da am Strand rumzulaufen. Aber es ist einfach toll, dass es wirklich so nah ist und dass man dieses Aroma hat und dass man den Wind merkt und dass man eben die Wellen hört. Und ich weiß nicht, da flossen die Worte ganz, ganz geschmeidig raus. Also fand ich super.
Ich finde das interessant, weil ich mit Gernot Würer ja 2 Episoden gemacht habe, mit einem Psychologen, über das Thema Wasser und was Wasser mit uns macht. Und das ist genau dieses Thema Kreativität, die da eine große Rolle spielt. Ich kann das gut nachvollziehen. Wir haben ja nun hier den Luxus, dass wir im Land zwischen den zwei Meeren, in der Ostsee und Nordsee. Und es ist faszinierend. Ich liebe die Ostsee. Die ist einfach immer da. Ja. Das ist natürlich der große Vorteil. Die Nordsee hat einen riesengroßen Charme, gerade wenn man das etwas Stürmischere mag. Und es gibt so ganz, ganz spannende Geschichten. Und vielleicht bringt auch das etwas in einem kreativen Mensch wie dir zum Schwingen oder zum Schreiben. Und zum Schreiben, und ich glaube auch etwas Extremes hat ja Charlotte, oder heißt sie jetzt Charlotte Tarnowski oder Charlotte?
Charlotte. Charlotte. Funktioniert wahrscheinlich in jeder Sprache. Also es ist ja ein polnischer Nachname. Der ist auch der einzige Name, der tatsächlich was mit mir auch persönlich zu tun hat. Das ist der Mädchenname meiner Großmutter mütterlicherseits. Die stammte aus Polen und hieß eben früher Tarnowski. Und dann dachte ich mir, ja gut, also war dann eben auch wieder Verlagswunsch, es muss ein neuer Name hin. Also ich hätte da durchaus auch gerne Karin Müller drauf gelesen. Aber Karin Müller war ja aus Gründen, wollte man nicht. Und dann sagte ich, okay, es wird wieder eine Charlotte auf jeden Fall. Das ist ein Muss. Und dann dachte ich mir, ja gut, jetzt irgendwie ein Name, der so möglichst international funktioniert, der jetzt irgendwie eben auch nicht nur so banal nach Müller klingt oder nicht so eindeutig verortet wie McGregor. Ja, also McGregor würde man jetzt wahrscheinlich keine Karibik-Geschichten erwarten, sondern irgendwie ein Name, der irgendwie in möglichst vielen Sprachen halbwegs gut aussprechbar ist und funktioniert. Und da fiel mir eben der Name meiner Großmutter ein. So kam es dann.
Und dann hast du mit Charlotte zusammen deine Protagonistin erfunden und hast sie in eine zumindest für mich, gerade wenn man ins Buch einsteigt, doch sehr aufregende und emotionale Situationen gebracht. Mhm. Also du lässt sie im wahrsten Sinne des Wortes baden gehen. Mhm. Und schon in den ersten Zeilen hat man irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, ob die Frau das Ufer erreicht. Also die ist so drauf, dass man sagt, naja, also ich könnte mir auch vorstellen, dass sie einfach aufhört zu paddeln. Mhm. Erzähl mal ein bisschen kurz zu der Geschichte deiner Heldin.
Ja, da muss ich erstmal die Geschichte erzählen, wie ich überhaupt auf diese Idee mitgekommen bin, diesen Roman zu schreiben. Also ein zentrales Thema, also das ist sozusagen der Aufhänger dieses Romans, ist ja diese sogenannte Ocean 7 Challenge. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal in deinem Podcast irgendwie erwähnt hast oder ob du davon schon im Vorfeld wusstest, was es ist. Mir war das komplett neu. Ich habe das irgendwie, ich glaube, das war, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es 2020 oder 2021 war, habe ich einen Podcast gehört mit, da war André Wirsig zu Gast, das ist ein deutscher Extremschwimmer, der aber auch der als erster Deutscher diese Challenge absolviert hat und geschafft hat. Das ist im Grunde so ein Äquivalent zu den Seven Summits in der Bergsteigerszene, die mir übrigens auch nichts sagten, weil Berge finde ich jetzt auch eher nicht so spannend. Egal. Also das ist, und bei dieser Challenge, bei dieser Ocean 7, da ist das Ziel, dass man 7 Meeresengen durchschwimmt. Also wie man es mal vom Ärmelkanal kennt, das ist, so kennt glaube ich jeder, dass man durch den Ärmelkanal schwimmen kann. Das finde ich persönlich schon total abwegig, weil warum? warum sollte man das tun wollen? Also ich verstehe es nicht, verstehe es wirklich nicht. Und vor allen Dingen, dann sind ja auch so krasse Regeln. Man darf da nicht etwa sich irgendwie in so einem Neoprenanzug einkuscheln. Nein, man muss da irgendwie im Badehöschen oder Badeanzug und eine Schwimmkappe darf man aufsetzen und eine Schwimmbrille und das war's. Also muss da durch dieses kalte Wasser da kilometerlang schwimmen und darf sich nicht mal festhalten zwischendrin, sondern man muss einfach quasi nonstop schwimmen. Und das finde ich total, also ich kann das immer noch nicht nachvollziehen. Ich finde es total abwegig, warum Menschen solche Dinge tun. Aber Menschen machen ja sowieso viele komische Dinge. Und ich habe dann dieses Interview mit André Wirsig gehört und dachte mir, das ist total irre. Ich hatte bis zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nichts davon gehört und habe dann angefangen zu recherchieren und bin dann wirklich in dieses gar nicht mal so tiefe Rabbit Hole eingestiegen, weil es gibt nicht so wahnsinnig viel, was man darüber lesen und finden könnte. Also damals schon gar nicht. Da waren, weiß nicht, haben es irgendwie 23 Leute gerade überhaupt erst geschafft gehabt. Inzwischen sind es knapp, ja, um die 50 sogar, die es machen. Aber das ist ja jetzt immer noch nichts, was man jetzt irgendwie als populären Breitensport bezeichnen könnte. Oder selbst wenn man die Analogie zu den großen Gipfeln der Welt nimmt. Also ich meine, der Mount Everest, der wird ja jeden Tag von, ich weiß nicht, Dutzenden oder gar Hunderten Bergsteigern bezwungen. Da ist irgendwie diese Ocean 7 schon sehr, sehr nischig.
Und weil um da kurz reinzugrätschen, ich kann es sehr gut nachvollziehen. Also nicht dieses, warum man da hochsteigt oder warum man da drüber durchschwimmt. Das ist jetzt auch etwas, wo ich sage, ne, kann ja schon mit dem Fahrrad fahren, ist auch nett. Oder ich gucke es mir einfach an, aber ich muss es nicht unbedingt. Ich finde wenn du gerade Mount Everest sagst, wenn man ein bisschen recherchiert, findet man ja, dass es diese Todeszone dort oben gibt und dass es dann auch diese Menschen gibt, die eben nicht mehr runterkommen und die sind immer noch alle dort oben und du krabbelst da durch. Nach oben, das finde ich ziemlich spooky. Das hat ja den Vorteil bei den Leuten, die irgendwo hinschwimmen.
Ja, die saufen einfach ab, die tauchen auch
nicht
mehr.
Die sind einfach weg.
Die sieht man nicht mehr.
Also von daher hat es einen gewissen Vorteil. Was, wenn du da recherchiert hast oder du hast recherchiert dazu, hast du mit den Menschen auch ein bisschen gesprochen oder musstest du das gar nicht?
Also ich habe zum Beispiel, jetzt um nochmal bei André Wirsig zu bleiben, der ist ja sehr mitteilsam, mit dem habe ich auch mal kurz gesprochen, aber jetzt nicht so detailliert, sondern einfach, ich habe ihm erzählt oder geschrieben, dass ich auch dieses Buchprojekt mache und er hat allerdings ein Hörbuch eingesprochen von seinen Erfahrungen. Das habe ich wirklich als sehr intensive Recherchegrundlage schon mal genommen, weil er hat dann wirklich sehr intensiv seine Eindrücke von diesen 7 Meeresstraßen geschildert. Plus einige andere haben ausführlich darüber geblockt. Eine Britin, Beth French, die hat sich zum Ziel gesetzt, diese Ocean 7 innerhalb eines Jahres zu schwimmen. Das hat sie nicht geschafft. Aber darüber gab es eine Dokumentation, auch eine Filmdoku. Da habe ich mir auch den Film besorgt. Also ich habe alles, was man lesen oder angucken konnte, habe ich konsumiert und war immer auf der Suche oder nach der Antwort, nach dem Warum Ja, weil ich einfach mir denke, wieso? Diese Frage konnte mir niemand beantworten. Die wird auch nicht beantwortet. Also ich weiß auch Natalie Pohl beispielsweise, die hat das ja 2024, glaube ich, war sie fertig mit der Challenge. Da hatte ich gerade mein Buch auch fertig geschrieben, als ihr Buch rauskam. Also da war ich noch so im Schreibprozess, deswegen habe ich ihr Buch gar nicht gelesen, weil ich mich nicht davon jetzt auch noch beeinflussen wollte. Aber ich habe natürlich wahnsinnig viele Interviews mit ihr gehört und mir angeguckt. Und Natalie sagt, also gibt auch keine Erklärung ab. So nach dem Motto, ja, Gott, das ist halt, man schwimmt dann halt, sie schwimmt halt gerne. Also das fand ich jetzt so persönlich so ein bisschen unbefriedigend, weil ich mir dachte, ja gut, wie du schon sagtest, man könnte auch einfach Fahrrad fahren, wenn man da Spaß hat oder wenn man gerne schwimmt. Aber was treibt die Leute an? Und da komme ich jetzt dann zu Sophie, zu meiner Protagonistin. Also ich dachte mir, ich will über dieses Thema, das mir so fremd ist. Also das ist so, ich käme niemals, 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 niemals auf die Idee, sowas auch überhaupt nur in Erwägung zu ziehen, durch den Ärmelkanal oder sonst wo durchzuschwimmen. Also nein, das ist im Leben nicht. Aber da ich ja weiß, dass Menschen einfach wilde Sachen tun und sich herausfordern wollen und sowas, aber ich wollte irgendwie einen Grund haben. Also ich wollte jemanden durch das durchmachen lassen und ich wollte jetzt aber hier keinen Sporthelden-Roman schreiben, sondern ich wollte halt einen Grund haben. Und dann kam irgendwann Sophie ins Spiel, die eigentlich auch keinen richtig guten Grund hat, aber zumindestens, was man irgendwie als Grund interpretieren könnte.
Mhm. Okay, und dann hast du sie auf die Reise geschickt? Ins Wasser. Ja, du hast die baden gehen lassen, das muss man so sagen. Mhm. Und dann entwickelt sich eine sehr spannende und emotionale Geschichte daraus. Hat dieses sich beschäftigen mit diesem Thema auch was mit dir gemacht? Deinen Blick aufs Meer oder aufs Wasser oder aufs Schwimmen ein bisschen geändert? Ich meine, du bist jetzt sehr klar. Also Leute, Ocean 7 braucht ihr mit mir nicht zu planen. Ich bin raus.
Das ist auch so wahnsinnig teuer. Das muss man sich auch wirklich leisten können. Ja, also das ist, also gerade vor allen Dingen, wenn man das so wie Sophie innerhalb eines Jahres macht, ist fast, also es ist organisatorisch und finanziell kaum zu stemmen. Ja? Also, aber das noch das andere Thema. Aber ich würde es auch eben, also ich würde es einfach überhaupt nicht machen. Nein. Niemals.
Das heißt, also da hat sich dein Blick aufs Meer oder aufs Schwimmen jetzt nicht geändert, dass du sagst, jetzt habe ich doch Lust mal irgendwie zumindest, keine Ahnung, den Marathon im Schwimmen zu machen.
Ja, nee, das habe ich wirklich nicht, weil also ich habe ja wirklich so wahnsinnig viel gelesen. Ich habe auch eine Freundin, die ist auch Freiwasserschwimmerin, die hat mir dann auch Dinge erzählt. Die macht auch immer irgendwie so Marathonschwimmen irgendwie immer im Sommer da, was weiß ich, in Kroatien von Insel zu Insel und sowas. Also war jetzt hier nicht irgendwie so mit so einer Challenge, sondern irgendwie da wird die Gruppe immer vom Bötchen begleitet und wenn man keinen Bock mehr hat, kann man auch aufs Schiffi gehen und sowas, ist alles gut. Aber also sie beschreibt dann schon auch sehr, sehr eindringlich, wie sich das dann einfach anfühlt, da so wirklich da unter sich nur hunderte Meter oder naja gut, Kroatien ist jetzt wahrscheinlich nicht so tief, aber es ist halt einfach gefühlt irgendwie nur Wasser. Also mir persönlich wären dann einfach auch zu viele Tiere da, obwohl ich die irgendwie, also nein, ich finde das ja, das finde ich wirklich total faszinierend. Und aber ich, ja, also ich habe so das für mich so dieses Gefühl, ich liebe das Wasser und es fasziniert mich unglaublich. Das ist für mich das Element, das mich wirklich am allermeisten anzieht. Aber ich weiß auch, dass es mir total fremd ist, weil ich habe das Gefühl, dass ich als Mensch im Element Wasser eigentlich nichts verloren habe. Und dieser Respekt, und ich weiß auch, das sagen auch alle diese Schwimmer, also die wissen das auch, ja. Wir haben hier nichts zu suchen. Und weil du vorhin die Todeszone auf dem Mount Everest angesprochen hast, diese Kanäle, die sind alle Todeszone. Also gerade also Ärmelkanal oder North Channel und in Neuseeland, da ist das Wasser so kalt. Also das würden du und ich, wir würden es überhaupt nicht, so untrainiert überhaupt nicht überleben. Also gar nicht. Wir würden einfach erfrieren und oder hätten sonstige Probleme, die wir dann kriegen. Ja, also weiß nicht.
Ich habe mich im Vorwege ein bisschen mit diesem Thema dann auch nochmal beschäftigt, auf Vorbereitung auf unser Gespräch. Und wenn du liest, was die Leute durchmachen, das ist schon faszinierend. Also, dass die Zunge anschwillt und sie im Prinzip kaum noch schlucken können und sie ja auch nachts schwimmen und einsam sind, dann diese Kälte, die dazukommt. den Afterdrop, ich wusste gar nicht, dass es das gibt, also dass die Menschen, wenn sie dann an Land kommen, quasi einen Herzinfarkt bekommen können, ja, ja, plötzlich das kalte Blut da durchfließt, das ist schon alles sehr, sehr verrückt, sowas machen zu lassen oder mit sich machen zu lassen. Mhm. Wobei du gerade sagtest, die Tiere, die da drin sind, ich habe gelesen, zumindest von den meisten, dass sie überhaupt keine Angst vor den Tieren haben, sondern dass sie sagen, da gibt's ganz andere Dinge, die uns viel mehr beschäftigen, wenn wir unterwegs sind, auch die Einsamkeit. Ich glaube, das ist ja etwas, was deine Protagonistin auch einerseits sucht und andererseits findet, also diese, oder was sie dorthin auch getrieben hat, die Einsamkeit am Ende des Tages. Wir spoilern nicht zu viel. Die Leute sollen den gerne lesen. Das ist, finde ich, schon sehr wichtig. Aber ich glaube,
Punkt. Ja, es ist ein wichtiger Punkt und es ist ja kein Spoiler. Es steht ja schon im Klappentext, dass Sophie das macht, weil also sie startet ihre Ocean's 7 Challenge genau an dem ersten Todestag ihres Sohnes und Mannes. Also Sohn, Mann und Familienhund kommen im Juli bei einem Gewitter auf dem Loch Lomond ums Leben. Und das ist natürlich, also das fand ich, ist natürlich so die maximale Katastrophe, die man überhaupt, glaube ich, emotional mitmachen kann. Wenn von einem Moment auf den anderen irgendwie das ganze Leben ausgehebelt wird, also wirklich alle Menschen, die einem wichtig sind, nicht mehr da sind und man selbst eben schon noch da ist und irgendwie mit dieser Restexistenz klarkommen muss, ja, und irgendwie das überhaupt erstmal zu begreifen. Ich glaube, das ist wirklich auch ein langer Prozess. Es ist ja was anderes, wenn man jetzt einen Menschen, auch einen Familienangehörigen durch lange Krankheit auch verliert, da hat man irgendwie immer noch so eine Vorbereitung. Und wenn diese Menschen dann auch vielleicht schon sehr alt sind, dann ist es auch nochmal vom Gefühl was anderes. Aber wenn Personen so mitten aus dem Leben gerissen werden, von jetzt auf sofort, und die sozusagen die Überlebenden, oder sie hat ja nicht überlebt, weil sie ja nicht dabei war bei diesem Unglück, sonst wäre sie ja vermutlich auch gestorben, aber die Zurückgebliebene muss einfach weitermachen. Ja, also sie.
Wieso schickst du sie ins Wasser? Ich meine, wenn du sie jetzt auf die Berge geschickt hättest, hätte ich gesagt, das ist okay, aber muss sie mit dem Wasser ins Reine kommen im Prinzip? Weil das ist ja etwas, was nicht nur das Gewitter, sondern das Wasser hat ja auch die Familie.
Ja, das versteht zum Beispiel auch ihre Schwägerin, die Zwillingsschwester ihres toten Mannes, versteht es auch überhaupt nicht, dass sie ausgerechnet dann ins Wasser geht. Aber jetzt ist Sophie im Gegensatz zu mir tatsächlich eine begeisterte Schwimmerin. Und hat schon, also für sie ist Wasser und Schwimmen immer irgendwie schon so ein Trostort gewesen. Außerdem hat sie mit ihrem Sohn, als der 13 war, vereinbart, dass sie gemeinsam durch den Ärmelkanal schwimmen, sobald er 16 ist. Also der Sohn war auch so ein manischer Schwimmer. Und deswegen kommt ihr das so normal vor. Was heißt normal vor? Aber sie sagt, naja, also die eigentliche Idee, dass sie dann diese Challenge macht, die ist in der Story ja ganz anders motiviert. Das ist tatsächlich eher so eine Schnapsidee, dass es dann wirklich so weit kommt. Aber für sie fühlt sich das dann, wie ist es, eine deutlich logischere Version, als zum Beispiel jetzt auf den Berg zu steigen.
Ja, nur auf dem Berg wirst du wahrscheinlich selten von einem Dampfer überfahren. Und im Ärmelkanal besteht die Geschichte, die Gefahr dann doch relativ groß.
Naja, gut, also da ist man ist, ja, also da ist natürlich, man hat ja dann immer diese Begleitboote dabei, die passen schon auch auf. Also man muss ja dann, also dieses Regelwerk, also, und es hat ja auch jede Channel Association irgendwie eigene Regeln.
Okay.
Das ist auch wahnsinnig kompliziert. Manchmal müssen dann noch Begleitkajaks dabei sein. Das ist irgendwie in Kalifornien, so bei der Santa Catalina Strait oder dann auch auf Hawaii. Da ist es, müssen Begleitboote dabei sein, also noch Kajaks, noch extra zum eigentlichen Begleitboot, damit die Schwimmerin oder der Schwimmer auch immer irgendwie gut betreut ist. Oder dass man halt notfalls ganz schnell eingreifen kann. Da hat also so jeder Kanal hat seine eigenen Regeln. Aber man ist ja nicht irgendwie jetzt da stundenlang alleine auf dem Meer, sondern man ist ja auch darauf angewiesen, dass man auch regelmäßig gefüttert wird, sage ich mal, weil dieses Kaloriendefizit, in das man dann reinkommt. Also aus dem Punkt fände ich es natürlich schon mal ganz attraktiv. Also mal schön ein bisschen Fett abbauen, das geht da ganz rucki zucki. Aber nee, ist natürlich Quatsch. Also es ist wirklich ganz wichtig, dass man da immer gut versorgt wird, weil sonst hält man das ja überhaupt nicht durch. Es ist einfach wahnsinnig anstrengend. Das weiß jeder, der mal irgendwie 10 Bahnen im 50-Meter-Becken schon geschwommen hat, dass man danach irgendwie platter ist als nach 2 Stunden Fahrradfahren in aller Regel.
Mhm. Ich ziehe Fahrradfahren vor.
Ja, ich auch.
Es ist vielleicht nicht ungefährlicher, aber es ist auf jeden Fall trockener.
Ja.
Und man kann sich auch besser anziehen. Nun, ist ja auch dieses Buch wieder angesiedelt im angelsächsischen Raum.
Ja.
Wieso dein Hang zum Angelsächsischen? Nee, ich schieb die Frage nochmal kurz zurück. Mhm. Wir hatten es gerade über Tiere. Mhm. Und mir ist bei der Recherche aufgefallen, du hast es durchaus auch mal, zumindest ich glaube, 3 Bücher lang mit großen Tieren gehabt. Also mit großen Wassertieren auch gehabt, ja. Mit Walen.
Ja.
Wie kam es zur Wal-Story?
Also ich habe es grundsätzlich mit allen Tieren, also Tiere spielen in all meinen Büchern immer eine Rolle, weil ich finde, das finde ich also auch eine immer schöne Interaktion, Menschen und Tiere, da kann man auch unglaublich viel lernen. Ja, Wale, das ist auch irgendwie so eine frühkindliche Prägung. Also ich kann mich noch erinnern, eines meiner liebsten Bilderbücher, die ich als Kind hatte, war so ein quadratisches Ding, das ich in der Bücherei immer ausgeliehen habe. Da ging es um Wale. Das hat mich so fasziniert. Ich glaube, ich habe das 10-mal hintereinander ausgeliehen. Und da, was weiß ich, ich habe diese Bilder noch so vor Augen, dieser Pottwal, der ganz tief runtertaucht, 3000 Meter tief taucht und dann irgendwie unten in der Tiefe mit einem Riesenkraken kämpft und dann irgendwie diese Abdrücke dann noch wieder auf der Haut hat. Das waren so diese Bilder, die haben mich als Kind schon so unglaublich fasziniert und seitdem habe ich so eine kleine Walbesessenheit entwickelt und hatte eben auch bei den Kreuzfahrten zum Beispiel häufiger das Glück, dass ich da, also Delfine sieht man da ja relativ oft, die schwimmen ja gerne neben diesen Schiffen her. Die finden das ja super, da auf der Bugwelle zu surfen. Und ich habe tatsächlich auch ein paar Mal wirklich Wale auch gesehen, also ganz, ganz eindringlich, das war das Wort, oder eindrücklich, ja egal. In Südafrika die südlichen Glattwale, die ja auch relativ zutraulich sind, die auch wahnsinnig nah am Ufer sind. Die kann man auch schon wirklich super einfach vom Strand aus beobachten. Und wenn man dann noch auf dem Boot ist, das ist der totale Wahnsinn. Also das hat mich so beeindruckt, dass ich dann irgendwie auch gedacht habe, na, ich würde gerne mal was über Wale schreiben. Mhm, habe ich gemacht. Ich habe übrigens gerade eben wieder einen Walroman geschrieben. Oh. Der kommt allerdings erst nächstes Jahr vermutlich raus.
Ah, ja.
Und spielt gut auf den Färöerinseln. Und das ist natürlich auch ein bisschen schwieriges Thema. Aber
ja,
jetzt hier nicht ausbreiten.
Und du hast deine Protagonisten dann oder deine Protagonistin wahrscheinlich ja dann auch jetzt nochmal verpflanzt und das hingebracht. Okay, haben wir das Wahlthema durch? Mhm. Ich kann es gut nachvollziehen. Also ich durfte das auch in Südafrika erleben und das kann man selbst, wenn man vom Ufer aus zuguckt, hat das was unglaublich Bewegendes. Ein Wort, wenn man einen Bullen Kalb hat. Das ist schon wirklich sehr, sehr spannend. Nun haben wir möchte ich nochmal zurückkommen auf das angelsächsische Thema, weil du ja einen Ort erfunden hast. Mhm. Und es gibt sogar ein Newsletter von diesem Ort. Und Veranstaltungshinweise hätte ich jetzt mal gesagt. Also da ist ja richtig was los. Wie kam der Hang auf die Insel, nach England?
Ja, also der Hang ist hauptsächlich, also gar nicht mal England so sehr oder Großbritannien im Allgemeinen, sondern der ist bei mir relativ spezifisch auf Schottland fixiert. Das war auch so ein frühkindliches Ding, ähnlich wie mit diesem Walbilderbuch. Hat mir mein Vater mal gerne Geschichten von Nessie, also von dem Monster von Loch Ness erzählt. Und das hat mich eben auch so, also da sind wir wieder bei Wassertieren, bei großen Wassertieren. Also da war dann irgendwie auch schon ganz früh so eine Begeisterung für Schottland da, die ich jetzt auch nicht wirklich besonders elaboriert erklären kann, außer dass es da wirklich super ist und dass ich da gerne hinreise und bevorzugt Urlaube dort verbringe, auch übrigens gerne an der schottischen Küste, an den Hebriden, alles wunderbar. Ja, und also wie es zu dieser Buchreihe kam, das war eigentlich, ja, also das war wirklich tatsächlich zu einem Zeitpunkt, als ich überlegt habe, will ich überhaupt noch das Thema Schriftstellerleben weiterverfolgen oder gibt es andere Möglichkeiten, mit denen ich mein Geld einfacher und schmerzfreier und unkomplizierter und schneller verdienen kann. Und das war 2019, war ich an dem Punkt, wo ich mir dachte, nee, also das hat ja alles irgendwie gar keinen Sinn mehr. Und dann habe ich mit meiner Agentin gesprochen und habe gesagt, das will ja sowieso keiner. Bäh. Und dann sagt sie, ja komm, jetzt überleg dir doch nochmal was. Was würde dir richtig Spaß machen? Sag ich, ja, was wollen denn die Leute? Ja, was die Leute wollen? Ja, die wollen ja alles Mögliche. Sie persönlich, also meine Agentin Eva, sagte, sie würde ja gerne irgendwas Schottisches haben, weil die auch so ein Schottland-Fan ist. Und dann dachte ich, ach, Schottland, da war doch was. Schottland finde ich auch super. Und Ja, und da habe ich angefangen, mir dieses Dorf auszudenken. Da habe ich tatsächlich dann gedacht, ich gehe jetzt mal all in und habe eine vierbändige Serie konzipiert, habe dann dafür tatsächlich einen Buchvertrag bekommen, was mich dann über dieses schwierige erste Corona-Jahr gerettet hat, als dann meine ganzen anderen Jobs, die ich ja noch so nebenbei gemacht habe, praktisch von heute auf morgen auch flach gefallen sind, weil die natürlich jetzt irgendwie auch keine freien Mitarbeiter mehr brauchten, weil man ja gar nichts mehr brauchte. Also ich hatte dann 2020 Zeit, ausführlich nach Schottland zu reisen. Leider nur in meinen Geschichten, aber ja, so kam das. Also sind also eine Verkettung von Zufällen, möchte ich mal sagen.
Naja, das ist ja nun auch ein Land, in dem Wasser tatsächlich eine sehr große Rolle spielt, in allen Bereichen, von oben, von unten und von innen. Es gibt ja das
Wasser des Lebens.
Na, Wasser des Lebens, genau. Und das ist ja durchaus sehr gut angesiedelt dort in Schottland. Also da würde ich tatsächlich auch nicht schwimmen gehen. Ich glaube, das wäre mir genauso wie in Südafrika teilweise ein bisschen, ja, viel zu kalt. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Erzähl ein bisschen noch mal was, bevor wir jetzt so langsam zum Ende des Gesprächs kommen, zu Kirby. Was macht das Dorf aus? Warum reisen wir dorthin in Gedanken?
Also es ist erstmal wirklich so richtig hübsch und putzig. Also ich meine, da gibt's sehr nette Dörfer auch in Schottland mit alten Häusern, die auch sehr hübsch aussehen. Optisch ist es tatsächlich, kann man sich eher so ein Cotswolds-Dorf vorstellen. Also die sind nämlich noch putziger. Also so, das ist so eine optische Mischung aus, aber eben so in den rauen Highlands angesiedelt. Und das ist ein Mikrokosmos. Da gibt's eigentlich alles, was es in der großen Welt auch gibt, aber halt auf überschaubarem Raum buchstäblich. Also es sind ungefähr 600 Einwohner. Dafür gibt's aber also schon sehr viel Infrastruktur inzwischen, wirklich die tollsten Dinge. Und ich kann eben auf diesem kleinen geschützten Raum, kann ich so praktisch alles ausprobieren, was ich so möchte. Natürlich geht's immer um Freundschaften, es geht immer um Beziehungen. Es gibt auch in jedem Buch, also außer in den Krimis da nicht, aber in den romantischen Büchern gibt es natürlich auch in jedem Buch gibt es eine Liebesgeschichte, die aber jetzt auch gar nicht so sehr im Fokus steht, sondern es ist einfach viel mehr das Drumherum. Es gibt meistens irgendwie ein, zwei auch so gesellschaftlich relevantere Themen. In dem aktuellsten geht es um erneuerbare Energien. Das finden viele Leute richtig blöd, dass es jetzt auch in Kirkby Windräder geben soll. Das hat mich ein bisschen schockiert, weil ich da richtig, richtig böse Mails bekommen habe. Also richtig fies. Wo ich dachte, Leute, was ist denn los mit euch? Ja, also das ist doch. Ja. Also da habe ich offensichtlich einen Nerv getroffen, gerade jetzt mit dem neuesten Buch, der also eben nicht so der ganz kuschelige Nerv war, sondern da musste mir ein bisschen was reinwürgen. Aber ich habe da alles Mögliche drin, was mich bewegt. Und das ist aber immer in so einem kleinen geschützten Rahmen. Und natürlich haben die Protagonisten, die haben auch zum Teil richtig große Probleme. Und die werden auch nicht alle bis ins letzte Glied durchdekliniert und auch nicht gelöst. Aber es wird immer so ein guter Zwischenschritt erreicht, mit dem man dann gut leben kann. Ich glaube, das ist einfach sehr tröstlich für viele.
Ja, das hoffe ich. Ich glaube, deshalb lesen wir solche Bücher ja auch. Die spielt in der Klimawandel dann auch irgendwann vielleicht eine Rolle? Ist das eher was für Charlotte Tarnowski?
Ja, also der spielt auch in Kirkby eine Rolle, ja. Also alleine, wenn es dann darum geht, also zum Beispiel, ich in dem einen Roman, das ist ein Pub für Kirkby, da geht es dann darin, ob wir jetzt hier auch englischen Wein trinken. Also schottischen Wein, so weit sind wir noch nicht. Aber natürlich, in England wird Weinbau betrieben seit Jahren. Also das ist durchaus erfolgreich und die Dinger sind auch genießbar, erstaunlicherweise. Und das ist natürlich ein Klimawandelthema, ja. Und sowas nehme ich dann schon auch zum Anlass, das auch zu thematisieren. Und genauso mit dieses erneuerbare Energien-Thema, ja. Das ist ja nicht nur schön, wenn wir jetzt den Strom durch Wind und Wasserkraft kriegen, sondern es hat ja noch einen anderen Sinn dahinter, ja. Also eben autark zu sein von den fossilen Brennstoffen und naja, aber das wollen viele Leute nicht hören.
Ja, sie werden es irgendwann erfahren und werden aufwachen und dann werden sie merken, es wäre die richtige Entscheidung gewesen. Werden wir noch häufiger von Charlotte Tarnowski entführt werden in eine neue Welt?
Ja, ich hoffe das doch sehr. Nein, ich habe ja diesen Roman, den ich gerade eben vorhin erwähnt habe, der auf den Färöerinseln spielt. Das ist auch ein Charlotte Tarnowski-Buch. Mhm. Und ja, also mit einem völlig anderen Personal natürlich und einer ganz anderen Geschichte. Aber ja, ich denke, also Charlotte Tarnowski hat sich jetzt in mir festgesetzt und will, glaube ich, bleiben.
Eine neue Mitbewohnerin in deiner WG. Wunderbar.
Genau.
Ich habe zum Ende immer noch mal so zwei, drei Fragen. Die eine ist natürlich, was bedeutet Wasser für dich? Also als jetzt nicht unbedingt als Autorin, sondern als Mensch.
Freiheit, Leben, totale Hingabe und auch Entspannung. Und gleichzeitig ganz, ganz extrem angstbehaftet. Also es ist auch natürlich, also diese Ambiguität muss man dann auch aushalten, muss ich aushalten. Aber eigentlich, also wenn ich an Wasser oder dann denke ich eigentlich immer an Meer und dann kommen mir meine heißgeliebten Nordseestrände in den Sinn und ich sehe den Sonnenuntergang vor mir und kann stundenlang bei Ebbe über den Meeresboden laufen und ja, das ist für mich einfach das ultimative Bild für Entspannung und Freiheit und Leben.
Und dann schließt sich natürlich gleich die nächste Frage an. Wenn du es uns verraten magst, wo würden wir Karin Müller mal am Strand begegnen können? Wo ist dein Lieblingsort am Wasser? Oder gibt es sowas überhaupt, außer an den schottischen Küsten oder im schottischen Hafen?
Also man kann mich, also wenn irgendwo Wasser in der Nähe ist, bin ich immer dort. Also das ist auf jeden Fall jetzt konkret Nordsee, da bin ich besonders gerne tatsächlich einfach, weil es von uns aus mit am nächsten ist, an der belgischen Küste in der Haan. Das ist auch ein wirklich sehr hübscher, also das ist auch der einzige schöne Ort. Die anderen Orte da an der belgischen Küste sind eher scheußlich, aber der Haan ist wirklich so das ist so ein Jugendstil-Badeort. Da sind auch die belgischen Könige immer in die Sommerfrische gereist und Einstein war dort in der Sommerfrische und das ist wirklich richtig, richtig hübsch. Und gut, also aber ansonsten ist völlig egal, die Nordsee funktioniert einfach an allen Küsten immer gut.
Wunderbar, die Haan kenne ich überhaupt nicht. Das ist jetzt nochmal ein Ziel auf der Bucketlist.
Ja, das ist wirklich sehr hübsch da.
Zum Ende meines Gesprächs stelle ich meinen Gästen immer nochmal die Frage, hast du drei Tipps, wenn sie sich mit dem heutigen Thema nochmal beschäftigen wollen? Also Extremschwimmen haben wir schon gesagt, könnt ihr machen, aber ohne mich.
Macht es nicht, macht es einfach nicht.
Also wenn sie sich mit dem Thema und mit dir vielleicht auch nochmal beschäftigen mögen.
Ja gut, also wenn Sie sich mit mir und dem Thema beschäftigen wollen, also finden Sie ganz vieles immer auf meiner Website. Ich habe auch jede Woche einen Blogartikel zu irgendeinem Thema, das mir gerade am Herzen liegt. Also das ist auch wirklich ganz querbeet. Da findet man alles über die sämtliche Mitbewohnerinnen der Autorinnen-WG. Und ansonsten, wenn es aber jetzt thematisch zu deinem Podcast passen soll, also Wasser und Schwimmen, da kann ich eigentlich nur ganz unqualifiziert persönliche Tipps geben. Also einfach Handy weglegen, in die Strandtasche oder am besten im Auto oder sogar noch im Hotel oder Ferienhaus lassen und einfach mal sein, am Strand sein und fühlen, wie sich das anfühlt, wie kalt das Wasser an den Füßen ist. Ich gehe ja meistens nur bis zum Knie rein. Wenn es sehr warm ist, gehe ich auch mal ganz rein. Die Nordsee ist eigentlich immer sehr kalt, deswegen. Also da muss es wirklich schon sehr heiß sein, dass ich komplett richtig reingehe und da auch mal ein bisschen schwimme. Ja, also einfach wirklich sich buchstäblich auf dieses Element einzulassen. Das kann ich nur jedem wirklich sehr ans Herz legen.
Macht sehr viel mit einem. Ein guter Bekannter hat mir mal erzählt, wenn er nachdenken muss, dann geht er ans Meer, um Wellen zu zählen. Und wenn er sich verzählt hat, fängt er von vorne an. Er sitzt heute noch dort wahrscheinlich.
Ja. ein Traum.
Ja, es ist wirklich ein Traum. Und wenn man dann das machen darf und du reist ja in Gedanken dann auch immer noch mal ans Wasser. Das ist natürlich der doppelte Benefit. Karin, herzlichen Dank, dass du mein Gast heute warst. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und die Zeit verging wie beim Wellenreiten.
Wie beim Wellenreiten, wie auf der Wasserrutsche.
Ja, aber sowas von flüssig ging das. Ja.
Nein, es war mir wirklich ein ganz, ganz, ganz großes Vergnügen und ich bedanke mich, dass ich bei dir zu Besuch sein durfte. Vielen Dank.
Ja, und bei euch da draußen, die zuhören, wie immer, bleibt mir übrig zu sagen, schön, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne eine Bewertung da, dort, wo man Podcasts bewerten kann und wo ihr es hört. Und ich freue mich natürlich auch auf Rückmeldungen. Alles, was wir besprochen haben, wird verlinkt. Und wie immer am Ende, bleibt im Strom. Tschüss.
Tschüss.
Wasserkünste, der Podcast, der die Strömung von Kunst, Kultur und Gartenkultur miteinander verbindet. Wasserkünste.